die Dortmund-Woche und diese Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts könnte in die Geschichte eingehen, denn es ist wahrscheinlich, Patrick Berger, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber so früh haben wir noch nie eine Folge aufgenommen, ne? Wir nehmen noch am Sonntag auf, wo es noch nicht allzu lange her ist, dass Borussia Dortmund in dieser englischen Woche, wo es ja zwei durchaus erfolgreiche Spiele gegeben hat. Zunächst mal am Mittwoch Champions League, Achtelfinal-Hinspiel, 1:0 gegen den FC Chelsea. Und dann am Sonntag dieses 4:1 gegen Hertha BSC. Und das ist nur ein paar Stunden alt. Ich gucke mal auf meine Uhr, wie spät haben wir es? Wir haben es ja, Viertel müsste 5, 6 vor Stunden, elf. Ne? Ja, genau. Viertel vor elf. Haben wir, ich glaube, einmal haben wir schon mal sonntags aufgezeichnet, meine ich. Aber
ja, ich überlege auch gerade. Erstmal hallo. Ich entschuldige mich schon mal, dass ich so nasal klinge. Also irgendwie ist bei mir der Wurm drinne. Mich hat es wieder ein bisschen erwischt. Also die Nase ist zu, ein bisschen Halsschmerzen. Also wenn der ein oder andere hier dabei ist, der hobbymäßig Doktor ist, der kann mir mal ein paar Tipps geben, wie man das Immunsystem stärkt. Weil in den letzten Tagen und Wochen ist bei mir ein bisschen das Immunsystem geschwächt und der Wurm drinne. Aber trotzdem soll uns das nicht daran hindern, diesen Podcast aufzunehmen, Olli. Und wie du es richtig sagst, Sonntag haben wir, glaube ich, erst ein einziges Mal aufgenommen. Ja, wir haben ich jetzt einfach auch gesagt, es bietet sich an. Wir sind noch ein bisschen in der Euphorie. Ich habe es in Chelsea oder gegen Chelsea war ich live im Stadion. Diesmal habe ich es mir gemütlich von der Couch angeguckt. Du warst bei beiden Spielen da, Olli. Und deswegen haben wir gesagt, komm, nehmen wir doch den Schwung mit, den Aufschwung des BVB und nehmen gleich schon am Sonntag auf. Und da ist alles ein bisschen frischer. Und mit den frischen Eindrücken würde ich sagen, Olli, gehen wir doch gleich mal rein. Das war eine aus BVB-Sicht sehr, sehr tolle Woche mit zwei Siegen, du hast es angesprochen, und vor allen Dingen mit zwei überzeugenden Siegen, wo man bei beiden sagen muss, das war vielleicht nicht die allerbeste Sahneleistung. Ich erinnere da noch ein bisschen an den Satz von Gregor Kobel, da zum Beispiel nach Chelsea, da hatte ich ihn noch am Mikrofon interviewt und da hat er gesagt, es war vielleicht nicht der Sahnetag von uns, aber trotzdem gewinnen wir das, wo man so ein bisschen schlucken muss und sagt, ihr gewinnt hier 1-0 gegen Chelsea, sprecht nicht vom Sahnetag, ihr macht jetzt vielleicht auch nicht das überragende Spiel gegen Hertha und gewinnt 4-1. Also es ist schon eine neue Qualität des BVB, Olli, oder?
Ja, definitiv. Also es gibt verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass Dortmund zurzeit, ich sag mal, Siege zieht. Das eine ist, dass die Mannschaft natürlich aufgrund der Erfolge in diesem Kalenderjahr, weil sie halt auch gemerkt hat, dass all das, was man sich vorgenommen hat, nachdem ja speziell die Hinrunde, wobei die Hinrunde, die war ja noch nicht zu Ende mit der WM-Pause, aber die letzte Phase der Bundesliga vor der WM-Pause, die ist halt fast traumatisch schlecht zu Ende gegangen mit den Niederlagen in Wolfsburg und in Mönchengladbach. Und gerade Mönchengladbach, das war natürlich etwas, wo man größte Befürchtungen im Hinblick auf die Zukunft dieser Mannschaft haben musste. Aber dann hat die Mannschaft begriffen und gemerkt, dass das, was man sich in der Winterpause auf die Fahnen geheftet hat, wenn man das wirklich konsequent umsetzt, wenn man das von Anfang an mit großer Ernsthaftigkeit angeht, und da waren wir ja dabei, als diese ersten Schritte im Wintertrainingslager in Marbella gemacht wurden, wenn man diese Linie konsequent verfolgt, dann hat man Möglichkeiten und dann stellten sich ja auch die ersten Erfolge ein, vielleicht noch ein bisschen wackelig von den Ergebnissen her, erinnern wir uns dran, die ersten Spiele im Kalenderjahr 2023, da hätte das eine oder andere auch in die andere Richtung ausgehen können, aber dadurch kam A, Selbstvertrauen in die Truppe und B, natürlich entstand auch ein völlig neuer Konkurrenzdruck, weil die personelle Situation so entspannt wie nie war. Auf einmal hatte Edin Terzic diverse Möglichkeiten und das sorgt dafür, dass so ein paar gruppendynamische Prozesse in der Mannschaft losgehen, führt dazu, dass die Truppe sich auch, wenn es in den Spielen mal Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft, Trainer sprechen dann ja immer gerne davon, ja, das war eine Phase, da mussten wir leiden. Gab es gegen Chelsea, gab es auch gegen Hertha BSC, beispielsweise in der ersten Halbzeit, Hertha mit deutlich mehr Abschlüssen. Der BVB hat nicht so richtig Zugriff gefunden, hat dann trotzdem ja durch seine überragenden Solisten, sage ich es mal, in dem Fall durch einen Solisten, über den wir nachher noch ausführlicher sprechen, durch Karim Adeyemi in erster Linie dann natürlich diese beiden Tore gemacht. Erste macht er selbst, das zweite bereitet er für Donny Malen vor. So, und dann auch in der Phase nach der Pause, eigentlich für mich die stärkste Phase von Hertha BSC, wo die völlig zu Recht dann auch zu diesem Anschlusstreffer kommen. Die Mannschaft wirft das halt nicht um, sondern sie bleibt stabil, sie bleibt in der Spur. Interessant übrigens in dem Zusammenhang, ich habe heute mit Florian Niederlechner, dem Stürmer von Hertha BSC, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich durch dieses Ergebnis von 1-4 aus Berliner Sicht so ein bisschen unter Wert geschlagen fühlte. Und seine Antwort war sinngemäß, also das kann man wohl laut sagen, er hätte, als er auf dem Weg in die Kabine war, mit Nico Schlotterbeck ein paar Worte gewechselt. Und der Schlotterbeck hätte zu ihm gesagt, also sie wüssten überhaupt nicht, die Dortmunder Borussen, wieso sie überhaupt führen zur Halbzeitpause. Okay, da klang so ein bisschen der Frust auch raus. Aus Niederlechner sieht man ihm nach. Aber es ist ja tatsächlich die Wahrheit. Das heißt, es gab sowohl in dem Chelsea-Spiel als auch in dem Hertha-Spiel Brüche. Und es gab Momente, die vielleicht noch in der Phase vor der WM-Pause dazu geführt hätten, dass Borussia Dortmund komplett aus dem Konzept gekommen wäre und am Ende entweder 2 Punkte liegen gelassen hätte oder, wer weiß, das Spiel vielleicht sogar verloren hätte. Das passiert zurzeit einfach nicht. Und ich habe schon ein paar von den Gründen, warum das zurzeit nicht passiert, angerissen. Patrick, was glaubst du, was ist da das entscheidende Kriterium dafür, dass Dortmund trotz ein paar Problemen, die die Mannschaft immer mal wieder hat, zurzeit einfach die Ergebnisse zieht?
Ja, ich glaube, das ist das, was du schon sehr deutlich angesprochen hast, Olli, dass es nicht mehr dazu führt eben, dass gewisse Widerstände oder Brüche im Spiel dazu führen, dass die Mannschaft einbricht oder Spiele aus der Hand gibt. Da wächst wirklich was zusammen, Grundstein gelegt in Marbella, wo viele, viele Einzelgespräche geführt wurden, auch Edin Terzic mit der Mannschaft, Sebastian Kehl, der viel gesprochen hat, die Spieler auch unter sich. Es gab ja auch einen Teamabend, wo die Mannschaft auch ein bisschen länger abends unterwegs war, die Geburtstage von Emre Can und auch von Salih Özcan gefeiert hat. Das sind natürlich Momente, wo die Mannschaft auch gemerkt hat, wir verstehen uns sicherlich gut, vielleicht besser, als wir das vielleicht auch selbst gedacht haben. Und man muss einfach so deutlich sein, man hat es hinbekommen, diesen Hacke-Spitze 1-2-3 Fußball, diesen Zauberfußball vielleicht aus den Köpfen rauszubekommen und dafür zu sorgen, dass man vielleicht nicht gerade schönen Fußball, aber effizienten Fußball spielt und die Mentalität eben reinbekommt und diese Art, ich nenne es mal Ruhrpott-Fußball spielt. Ja, also das, was die Leute sehen wollen, dass die Spieler grätschen. Und da steht einer ganz sinnbildlich, finde ich, dafür, nämlich Marius Wolf. Der hat gegen Chelsea sicherlich auch einige Chancen ausgelassen, nach hinten vielleicht nicht immer perfekt mitgearbeitet, aber das ist jemand, der sich voll reinhängt, der Grätschen auspackt, der, ich denke an die eine Szene gegen Chelsea, wie er den Ball auf der Linie noch wegkratzt und im 16er und dann trotzdem noch weiterspielt, wo er Szenenapplaus bekommt. Und Marius Wolf, der hat später in der Mixzone bei euch gesprochen, Olli, du warst auch dabei. Und er hat nämlich auf die Frage hin, was sich getan hat und was jetzt anders passiert, sehr interessant geantwortet. Und wir hören mal rein, Marius Wolf.
Wenn Fußball nicht das beste Spiel kommt, dann holen wir die Siege gerade anders, über die Mentalität. Und das war oft ein Thema hier. Und ich denke, momentan beweisen wir das, dass wir es auch können.
Ja, Marius Wolf, der hat das M-Wort tatsächlich benutzt. Mentalität, das ist ja eigentlich in Dortmund ziemlich auf dem Index oder war jahrelang auf dem Index. Ja, und er hat gesagt, dass wir die Siege auf eine andere Art und Weise holen. Und Mentalität sicherlich oft ein Thema war, auch hier in Dortmund. Und das, Olli, hat man hinbekommen, ein Stück weit zu justieren, umzuändern. Gibt auch bestimmt andere Gründe, die man noch ranführen kann. Die Mannschaft ist fit, es ist eine enorm hohe Qualität im Kader. Spieler wie Hummels oder auch Reus waren zum Beispiel gegen Chelsea gar nicht dabei. Gut, Reus, über den sprechen wir auch gleich. Stand jetzt in der Startelf gegen Hertha, hat auch einen Treffer gemacht. Gibt Spieler wie zum Beispiel auch einen Modahut, der zurzeit gar nicht spielt, was irgendwie auch vielleicht schon ein Fingerzeig für die Zukunft ist, ob es dann überhaupt im Sommer wirklich weitergeht, auch mit ihm. Also das sind schon so Geschichten, Fingerzeige auch, das finde ich ganz interessant, wohin sich das beim BVB zurzeit entwickelt. Eine große Frage, die sich, glaube ich, viele stellen, Olli, und die wir auch so in der Redaktionskonferenz heute gesagt haben, kann der BVB wirklich Meister werden? Man muss jetzt diesen Spieltag ja mal anschauen. Ich war in Mönchengladbach, die Bayern haben dort Federn gelassen, 2-3. Julian Nagelsmann geflucht in der Mixzone. Ihr habt das ja alle mitbekommen und wahrscheinlich gelesen. Da merkt man schon, dass auch bei den Bayern die Nerven blank liegen. Union Berlin spielt nur 0-0 gegen Schalke. Also das sind eben Punkte, wo man sagt, der BVB ist plötzlich da und strauchelt nicht. Das hat er in den letzten Jahren vielleicht in diesen Momenten gemacht. Und deswegen gebe ich die Frage einfach mal weiter, Olli. Kann der BVB in dem Jahr vielleicht wirklich Meister werden, den großen Wurf landen? Weil die Fans haben ja schon gesungen, deutscher Meister wird nur der BVB, ne?
Ja, die Fans haben gesungen. Die Fans haben auch schon während des Freiburg-Spiels gesungen. Haben sich diese, ich nenne es mal so, rhetorische Frage selbst gestellt. Wer wird deutscher Meister? BVB, Borussia. Mittlerweile muss man sagen, man kann es nicht mehr völlig ausschließen. Also ich drücke es nach wie vor relativ vorsichtig aus, denn ich meine, Patrick, wir müssen uns nur ein paar Monate zurückerinnern. Also wenn einer von uns beiden behauptet hätte, Borussia Dortmund hätte eine reelle Chance, deutscher Meister zu werden, ich sag mal so im Oktober, im November. Ich glaube, der andere hätte, die Chefredaktion hat angerufen, hat gesagt, pass auf, das hat keinen Sinn mehr, mit dem Vogel noch weiterhin einen vernünftigen Podcast zu machen. Lass es uns lieber. Besorg uns einen anderen Partner, wie auch immer. Mittlerweile muss man sagen, ja, und deshalb gefällt mir irgendwie diese Formulierung, die Gefahr besteht. Denn schauen wir uns die Tabelle an. Drei Mannschaften mit 43 Zählern, zurzeit vorne mit dem FC Bayern, mit Borussia Dortmund und natürlich auch mit Union Berlin. Und wenn man sich dann einmal die Entwicklungskurve dieser drei Mannschaften anschaut, ja, also dann fällt auch dem Letzten auf, dass der Trend derzeit besonders der Friend des BVB ist. Das ist eine sehr stabile Serie, die Mannschaft von Edin Terzic dahingelegt hat. Über die Gründe haben wir eben schon gesprochen. Und man darf nicht locker lassen. Man muss dranbleiben. Das ist das eine. Man muss diesen Spannungsbogen aufrecht erhalten. Und vor diesem Hintergrund war ja gerade dieses Hertha-Spiel ein ganz besonderes. Denn logischerweise, du hast gegen Chelsea überzeugt, hast gegen Chelsea, wenn man so will, die Hausaufgaben gemacht. 1-0 gewonnen und dann geht es gegen den Tabellenvorletzten, gegen Hertha BSC Berlin und das wäre ja ein Spiel gewesen, was normalerweise wie gemalt wäre für einen Spannungsabfall. Dieser Spannungsabfall ist nicht eingetreten und das hängt, glaube ich, wirklich damit zusammen, dass Edin Terzic gute Möglichkeiten hat zu rotieren. Das heißt, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, für Mats Hummels und auch für Marco Reus war das schon schwer zu verarbeiten, dass sie am Mittwoch Champions League Achtelfinale gegen Chelsea vor diesem Millionenpublikum auf der größtmöglichen Bühne, die der Vereinsfußball zu bieten hat, draußen sitzen müssen für 90 Minuten. Wenn die dann reinkommen, ja, dann spüren die sicherlich so ein Gefühl, ich muss den Leuten jetzt was zeigen. Ich muss auch beweisen, dass der Trainer mit der Entscheidung, mich nicht spielen zu lassen, nicht unbedingt richtig gelegen hat. Und dementsprechend sind sie ja auch aufgetreten heute. Und das ist gesunder Konkurrenzdruck, der momentan herrscht. Das heißt, du hast wirklich diesen Effekt, dass die Mannschaft sich gegenseitig anzündet damit, dass dieser Konkurrenzkampf dafür sorgt, dass die Spieler Gas geben, dass die Spieler ihren Ehrgeiz auch im Training ausleben und wenn sie denn dann reinkommen, dann auch letztendlich liefern. Wir werden nachher nochmal genau über die Gewinner, die Borussia Dortmund hervorgebracht hat in den letzten Wochen, wenn man es personifiziert, wenn man es runterbricht auf einzelne Spieler, und da haben wir beide festgestellt, eben schon, als wir es mal durchgegangen sind, das sind relativ viele. Es gibt viele Spieler, die derzeit darauf brennen, ihr Können zu zeigen, die einfach an ihr Leistungslimit gehen. Und das ist etwas, was Borussia Dortmund derzeit auszeichnet. Und wenn das anhalten sollte in den kommenden Wochen, dann wird die Meisterschaftschance durchaus reeller. Und Patrick, wenn wir schon über Gewinner gesprochen haben, wenn wir über Spieler gesprochen haben, die an ihr Leistungslimit gehen, dann ist es nicht weit hergeholt, wer diesmal unser Spieler der Woche ist. Er ist sozusagen unser doppelter Spieler der Woche. Ihr alle habt, glaube ich, eine Idee, über wen wir jetzt gleich reden werden.
Spieler der Woche.
Ja, ein Tor gegen Chelsea hat sich mehr oder weniger unsterblich gemacht mit seinem Solo-Lauf gegen Chelsea. Karim Adeyemi, über 50 Meter ist er da davon gerannt, Enzo Fernandes aussteigen lassen, Kepa aussteigen lassen und dann zur Freude aller BVB-Fans das Westfalenstadion beben lassen. Karim Adeyemi mit dem wichtigen 1:0 und jetzt auch an diesem Sonntag gegen Hertha ein Tor selbst gemacht, eines vorbereitet auf Donny Malen und dann in der 35. Minute leider verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Ja. Der Oberschenkel hat sich gemeldet, interessanterweise, hören wir gleich mal rein, hat Edin Terzic nämlich auch gesagt, dass er dieses Tor quasi vorbereitet hat, obwohl er vorher schon ein Zucken im Muskel hatte. Aber ganz klar, Karim Adeyemi, unser Spieler der Woche. Bevor wir über die rasche Entwicklung von ihm sprechen, lassen wir doch mal Edin Terzic kurz sprechen, was der zu sagen hat über Karim Adeyemi.
Ja, Karim war in den Minuten, wo er auf dem Platz stand, extrem wichtig für uns. Das hat man gemerkt. Hat ja nicht nur das Tor erzielt, sondern dann auch mit dieser Aktion den Assist zum 2-0 erspielt. Hat sich dann aber, bevor er diesen Pass gespielt hat, einmal hinten an den Oberschenkel gefasst. Wir müssen jetzt abwarten. Wir werden ihn heute Abend und dann morgen früh nochmal untersuchen. Und dann erst können wir eine genaue Diagnose bekannt geben, aber jetzt aktuell sieht es so aus, wenn er uns natürlich jetzt erstmal ein bisschen ausfallen wird. Wir hoffen einfach, dass er schnell zurückkommt und dass er dann anknüpfen kann an der Form, in der er jetzt gerade ist.
Ja, wir hörten Edin Terzic über Karim Adeyemi und auch das ist interessant. Karim Adeyemi war ja, nachdem er zum BVB gekommen ist, zunächst eigentlich eher Sorgenkind, denn Hoffnungsträger, das muss man auch mal so deutlich sagen. Dabei wollen wir natürlich auch nicht vergessen, dass er ja zunächst auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Es war sicherlich nicht der beste Start, den er bei einem neuen Verein erwischt hatte. Und danach aber war ja auch er derjenige, der fast schon so ein bisschen Gefahr lief als, sagen wir mal, Prototyp dieses Hackespitze 1-2-3-Spielers abgestempelt zu werden. Wir erinnern uns an diese öffentlich vorgetragene Kritik von Mats Hummels. Dieses Hackespitze 1-2-3 müsste endlich aus den Köpfen der einzelnen Spieler raus. Und da hatte er natürlich ein Fallbeispiel vor Augen. Und das Fallbeispiel lautete damals Karim Adeyemi. Und wenn man ihn jetzt auf dem Platz erlebt, Karim Adeyemi, dann muss man sagen, jetzt auch nicht erst gegen den FC Chelsea mit diesem fulminanten Sprint. Fand ich übrigens auch schön, wie Edin Terzic da diesen Vergleich zum Roadrunner gezogen hat. Die Älteren, die neben mir auch etwas älteren Zuhörer werden sich erinnern, der Roadrunner, der schnellste Vogel, miep, miep, wump, dann gab es nur eine Staubwolke und dann war er weg.
Das ist miep, ja, miep, hat auch Edin Terzic gesagt jetzt, ne?
Ja, genau, genau. So, und das ist ja auch ein Ausdruck von Leistungsbereitschaft, diesen Sprint anzuziehen. Fand ich übrigens sehr aufschlussreich auch, was Terzic gesagt hat, in der Halbzeitpause von dem Chelsea-Spiel hätte man Karim Adeyemi exakt einen Clip gezeigt. Und das wäre ein Clip gewesen von ihm aus der ersten Hälfte, wo er den Ball bekam und dann halt eben nicht losgesprintet ist, so wie er es bei diesem sensationellen Tor gemacht hat, sondern verharrt hat, etwas zu zögerlich war. Und dann hat man ihm gesagt, Mensch, guck dir das doch an, wieso gehst du denn nicht einfach los und versuchst dann mal einen Sprint anzuziehen und lässt dann Thiago Silva, der zu dem Zeitpunkt ja schon gelb verwandt war, wegen seines Handtreffers stehen. Das hat er beherzigt. Aber Karim Adeyemi gefällt mir auch aufgrund seiner Robustheit, die er momentan zeigt, wie er beispielsweise den Ball behauptet, wie er ihn verteidigt, auch wenn er attackiert wird, was er auch in der Rückwärtsbewegung macht, das ist schon richtig, richtig gut. Naja, und dann folgten halt, ich fand, zwei weitere Highlights, dann jetzt am Sonntag gegen Hertha BSC, unfassbar, dieses erste Tor von ihm, diese fast tänzerische Bewegung, die er da macht, ich bin mir gar nicht mal sicher, Marco Reus, ich glaube nicht, dass das ein bewusstes Zuspiel auf Adeyemi sein sollte.
Ja, ich kann es auflösen, weil ich habe ja auf der Couch gelegen und ganz entspannt zugeguckt und Marco Reus hat nach dem Spiel bei den Kollegen, bei Laura von Torra, bei der Kollegin von The Zone gesprochen und hat gesagt, ich bin ehrlich, Leute, das war ein Schussversuch, also das war kein Pass.
Also, das zeichnet ihn aus, dass das zugibt. Also da kenne ich auch andere Fußball. Nö, das habe ich gedacht, ich wollte den mit Schärfe da rein.
Ja,
Spiel.
Ja, genau.
Bla, bla, bla. Haben wir alles schon tausendmal erlebt. Nein, das zeichnet Marco Reus aus, dass er das ehrlich zugibt. Aber das zeigt natürlich auch, umso schwerer wieder zu verarbeiten war dieser Ball. Und wie er den dann verarbeitet hat, Karim Adeyemi. Also, das war sensationell. Naja, und dann halt noch diese unglaubliche Vorarbeit, dieser unglaubliche Tempolauf vor dem 2:0, wie er den dann noch rüberlegt auf Donny Malen. Also Patrick, das war schon richtig großes Kino.
Das war richtig großes Kino, auf jeden Fall. Jetzt drücken wir natürlich die Daumen. Am Montag wird es im Knappschaftskrankenhaus nochmal genaue Untersuchung geben, der Oberschenkel. Das wird eine Muskelverletzung sein, aber dass es jetzt kein Faserriss ist, der irgendwie, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 Wochen dauert. Mhm. Das wäre natürlich bitter. Ich glaube irgendwie, dass es wahrscheinlich schon 2, wenn nicht 3 Spiele sein werden bei Karim Adeyemi, aber müssen halt eben am Montag gucken, was dann die Ärzte sagen. Er selbst hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und hat gesagt, muss ich gerade eben mal gucken, don't worry, soon I'm back. Also er hat schon gesagt, macht euch keine Sorgen, in Kürze werde ich wieder zurück sein. Also der hat jetzt natürlich richtig Bock, nachdem er jetzt in 4 aufeinanderfolgenden Spielen stets getroffen hat, Vorlagen gemacht hat, auch eine auf Donny Malen, das muss man an der Stelle auch sagen, ist ja sein erstes Bundesliga-Tor gewesen, bisher wirklich ein Flop, noch überhaupt nicht funktioniert, Edin Terzic hat ihn jetzt mal als alleinige Sturmspitze aufgestellt, eine Position, die ihm eigentlich selbst liegt, das hat er mir auch mal im Sommertrainingslager gesagt, in der Schweiz, im Interview, die er schon mag, die auch in Eindhoven viel gespielt hat, also muss bei ihm nicht immer der Flügel sein. Also das ist auch da positiv, dass ein Donny Malen jetzt vielleicht sogar anfängt zu treffen, dass die Qualität einfach so hoch ist, dass sich verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen beim BVB. Und das würde ich insgesamt einfach sagen, wir haben es eben, oder du hast angerissen, Olli, wir wollten kurz Gewinner anreißen. Also klar, Karim Adeyemi, ein riesiger Gewinner der letzten Wochen, aber es sind schon auch noch ein paar andere dabei. Natürlich Jule Brandt, den man nicht vergessen darf, der ja auch wieder ein herausragendes Spiel gemacht hat. Und da fragt man sich manchmal, was mit dem in den letzten Wochen passiert ist, oder?
Ja, irre. Ich meine, das war jetzt das dritte Spiel in Serie, in dem er getroffen hat. Und er macht derzeit unglaublich viel richtig. Dass er viel richtig macht, verblüfft mich eigentlich nicht, weil Jule Brandt, und das habe ich immer gesagt, auch wenn ich ihn, ich weiß, der eine oder andere wird sagen, na Müller, erzähl uns keinen vom Pferd. Es stimmt, ich habe ihn kritisch gesehen, aber ich habe ihn immer deshalb kritisch gesehen, weil ich geglaubt habe, dass er einfach sein Leistungspotenzial über die meisten Monate, und das sind ja mittlerweile einige, die er schon beim BVB verbracht hat, über die meisten Monate nicht hat so hundertprozentig abschöpfen können. Das gelingt ihm derzeit. Und dann sieht man einmal seine großartigen Qualitäten mannigfach auch an dieser Stelle schon erörtert. Seine gute Übersicht, seine tolle Ballbehandlung, in erster Linie natürlich auch seine fulminante Schusstechnik, wahrscheinlich sogar mit die beste, die es im Kader von Borussia Dortmund derzeit gibt. Aber auch, wie heißt das so schön, die sogenannten Sekundärtugenden im Fußball, sprich Zweikampfhärte, sprich einfach die Robustheit auch, wenn er den Ball erobert hat, was es früher auch nicht ganz so häufig gab. Wenn er den Ball erobert hat, dann versteht er ihn auch wirklich mit Klauen zu verteidigen. Das kannte ich so von ihm nicht und das hat mich in der Tat positiv überrascht. Das heißt, mittlerweile überrascht es nicht mehr, denn mittlerweile hat man sich fast schon dran gewöhnt. Er ist für mich, das muss man wirklich sagen, einer der größten Gewinner, die es bei Borussia Dortmund in diesem Kalenderjahr 2023 gibt. Auch wenn das schon im Gegensatz zu manch anderen, die wir jetzt auch in dieser Gewinnerrubrik herzlich willkommen heißen, auch wenn man das bei manch anderen vielleicht in der Hinrunde noch nicht so gesehen hat, auch da fand ich, hat Jule Brandt schon ordentliche Leistungen abgeliefert, nicht immer, aber immer öfter. Und deshalb ist er für mich einfach der größte Gewinner. Es gibt aber auch andere Gewinner, Patrick, die mittlerweile wirklich über jeden Zweifel erhaben sind, wo man das in den ersten Monaten der Spielzeit noch nicht so vermuten könnte. Ne?
Also, absolut, absolut. Also mir fällt da zum Beispiel Emre Can ein. Das ist schon beachtlich. Also diese Grätsche gegen Chelsea, die steht, glaube ich, sinnbildlich für den Aufschwung von ihm, aber auch von dem ganzen BVB, wie er da nochmal kämpft und Kobel hat sich auch nochmal bedankt, für ihn auch noch rettet. Hat jetzt auch gegen Hertha wieder ein ganz stabiles Spiel gemacht auf der Sechserposition, scheint jetzt seine Rolle, seine Position auch gefunden zu haben. War ja auch ein Verkaufskandidat, hat auch ein sehr, sehr üppiges Gehalt beim BVB, wo auch viele gesagt haben, das geht gar nicht einher mit den Leistungen, die er bringt. Und wurde ja viel hin und her geschoben, nach links, nach rechts, mal als Achter, mal als Sechser, mal als Innenverteidiger sogar. Und jetzt hat er einfach die Position gefunden, das passt, das ist gut. Und wenn er ganz einfach easy seinen Job verrichtet, ist das schon wirklich sehr, sehr gut. Auch klar, insgesamt Gregor Kobel, eine super Figur, die er abgibt. Riasson schickt sich immer mehr an, als echt guter Transfer aufzugehen. Nico Schlotterbeck, der einfach weiterhin das Vertrauen bekommt von Edin Terzic. Und wie ich finde, Marius Wolf. Also der macht wirklich sehr, sehr starke, sehr, sehr reife Spiele. Also das ist schon eine Geschichte, die ja unterm Strich, wie ich finde, sehr, sehr gut ist. Marius Wolf, den wir vorhin auch gehört haben. Ich finde es aber ganz interessant, Olli, du hast gerade eben über Jule Brandt gesprochen. Mit diesen Gewinnern geht ja auch ein bisschen einher, ja, Verlierer, Spieler, die nicht ganz so viel spielen. Wir haben eben über Mo Dahoud gesprochen, Gio Reyna, der zwar hier und da mal von der Bank kam und getroffen hat, aber noch nicht so richtig zum Zuge kam. Rafa Guerrero, dessen Zeit in Dortmund auch abläuft. Aber Jule Brandt, klar, Mats Hummels hat jetzt mal wieder gespielt, darf man aber auch nicht vergessen, dass er jetzt ein paar Spiele mal raus war. Aber Jule Brandt hat sich nämlich auch zu diesen Spielern geäußert, nämlich zu den Kollegen, die auf der Bank aktuell versauern. Und das ist schon sehr interessant, was er zu den Kollegen zu sagen hat. Und da hören wir mal rein, würde ich sagen.
Ich glaube, jeder packt halt momentan sein Ego hinter den Erfolg oder packt den Erfolg der Mannschaft über sein eigenes Ego. Das ist momentan, was uns auszeichnet. Und ganz ehrlich, ich kann jeden Spieler, der momentan viel auf der Bank sitzt, absolut verstehen, dass das frustrierend ist, weil immer noch am Ende sind das ehrgeizige Jungs, ehrgeizige Spieler, die damit nicht zufrieden sind. Das ist auch gut so. Für Edin ist es auch extrem schwierig, glaube ich, vor 3 Tagen. Mats und Marco raus, das, aber das ist ja genau die Antwort, die sich dann jeder wünscht. Marco kommt heute rein, spielt von Anfang an, macht ein Tor, eine Vorlage. So, das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du jetzt anfängst rumzunörgeln, am Ende muss man ja ganz ehrlich sein, dann stoppen wir uns nur selbst. Und dann tun wir allen anderen genau den Gefallen, den wir ihnen eigentlich nicht tun sollen. Und momentan läuft es tatsächlich echt gut. Die Jungs geben, oder wir alle geben unendlich Gas. Wir beschäftigen uns viel mit unseren Gegnern. Wir beschäftigen uns viel natürlich auch mit uns selbst, was wir auch nicht gut machen. Und wie du gerade gesagt hast, die Jungs, die gerade reinkommen. Ich meine, Jamie kam halt auch rein. Klar, jetzt nicht erst zum Ende, aber macht dann auch seine Vorlage. Ja. Und neben den ganzen Jungs, die eh schon gut drauf sind, sind es halt auch, Gio hat viele Tore jetzt gemacht nach Einwechslung und hat trotzdem jetzt eigentlich wenige Spiele von Anfang an gemacht. Ja. Es ist schwierig, sich damit so ein bisschen zu befassen oder das zu akzeptieren, aber es hilft momentan nicht. Und ich glaube, dem Trainer ist es so lieber als wie in der Hinrunde, wo wir dann auf einmal mit 11 Monate lang versuchen, uns aufrechtzuerhalten.
Ja, Jule Brandt, das fand ich, hat er sehr schön beschrieben, weil ich glaube auch, dass das momentan die größte Stärke von Borussia Dortmund ist. Wenn man eine breite Bank hat, wenn der Trainer viele Alternativen hat, dann bedeutet das, die Mannschaft kann immer wieder eine Qualitätsspritze von der Bank bekommen. Das ist extrem wichtig, weil die Auswechslungen natürlich gerade bei diesen intensiven Spielen dann zu einem Zeitpunkt vollzogen werden, wo vielleicht auch beim Gegner sich so eine gewisse Müdigkeit einschleift. Und wenn dann jemand kommt, nehmen wir nur einfach mal Jamie Beino Gittens, der ja jetzt auch wieder einen tollen Impact auf dieses Hertha-Spiel gehabt hat mit seiner Vorbereitung des Treffers von Julian Brandt, der dann für die gegnerischen Abwehrreihen schwer auszurechnen ist, dann sorgt das sicherlich nochmal für einen besonders positiven Effekt. Und zurzeit ist es ja tatsächlich so, wenn man auch jetzt unabhängig mal von den Einwechselspielern, wenn man sieht, welche Rotationsmöglichkeiten Edin Terzic hat, dass man einfach erkennt, welche Qualität Borussia Dortmund hat. Also Mats Hummels, Julian Reasson, Marco Reus und Donny Malen sind neu reingekommen. Donny Malen, der bislang schon so ein bisschen ein Sorgenkind in dieser Spielzeit gewesen ist. Bei ihm hat es dann Klick gemacht heute, sein erstes Saisontor, das wichtige 2:0, kurz vor der Pause, und auch die Art und Weise, wie er diesen Treffer erzielt hat, da merkte man, der wollte treffen, der war heiß, der war auch so ein bisschen angefixt, dadurch, dass er zuletzt nicht so zum Zuge gekommen ist, und diese sehr scharfe Hereingabe da von Karim Adeyemi, die war nicht mehr so leicht zu erreichen. Er schafft es, macht es gut, trifft dann. Das könnte ihm ja sicherlich auch noch mal ein bisschen Auftrieb geben. Aber Julian Brandt hat eigentlich völlig recht. Zurzeit, wenn man sich das überlegt, auch wenn man beispielsweise sich die Geschichte von Gio Reyna anguckt, der auch mehrfach von der Bank gekommen ist und dann noch entscheidende Tore hat schießen können, der könnte sich natürlich auch hinstellen und sagen, Mensch, verdammte Hacke, ich komme von der Bank, ich beschere euch Punkte durch meine Treffer, die ich dann anschließend als Joker erziele. Ich will jetzt von Beginn an spielen. Zurzeit ist es aber eher, das wäre dann eine negative Begleiterscheinung dieser Rochade und der Tatsache, dass manche Spieler draußen sitzen und nur zurzeit in dieser Joker-Rolle halt sich ausleben können. Es ist zurzeit positiv. Es ist positiv und gerade auch von den Auswirkungen positiv. Die Mannschaft brennt, die Mannschaft will alles geben, und das bedeutet natürlich letztendlich Leistungssteigerung. Auch ein Marco Reus beispielsweise, der war natürlich alles andere als glücklich darüber, dass er gegen Chelsea 90 Minuten auf der Bank gesessen hat. Ich meine, Gott, das ist normalerweise jemand, der als Kapitän von Borussia Dortmund quasi gebucht ist auf Champions League Spiele. Und das wird bei ihm auch, sagen wir mal, ja zumindest einen Reiz ausgelöst haben, dass er gegen Hertha BSC wirklich an die Leistungsgrenze geht. Also das ist ja alles sehr, Fall, sehr positiv. Ne? Das, was ja, so ein bisschen kritisch ist, ist, wir können ja gleich auch noch mal ein bisschen weiter über Marco Reus sprechen, aber was so ein bisschen kritisch ist, wenn jemand jetzt irgendwie gar nicht Teil dieses Rotationsprinzips ist, und da wären wir dann wieder bei Mo Dahoud. Also das ist schon ein bisschen tragisch, und da glaube ich auch, da wird es für ihn auch sehr, sehr schwer, seine Motivationskurve aufrecht zu erhalten, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist schon eine Geschichte, die aktuell wirklich sehr bitter ist. Er hat ja seine Schulterverletzung gehabt, die er sich im letzten Jahr zugezogen hat, die ihn lange aus dem Gefecht gesetzt hat, die ihn auch die WM hat verpassen lassen. Also nicht, dass er jetzt kurz davor war, auf den WM-Zug aufzuspringen, aber es gab schon immer Kontakt zu Hansi Flick, der eigentlich große Stücke auf ihn hält, aber jetzt mittlerweile gar nicht mehr zum Zug. Er ist eigentlich fit, hat jetzt zwei Kurzeinsätze gehabt, mal gegen Freiburg 12 Minuten und 2 Minuten gegen Bremen. Und seitdem gar nicht mehr. Also gegen die Hertha nicht zum Einsatz gekommen, gegen Chelsea nicht zum Einsatz gekommen, im Pokal auch gegen Bochum nicht zum Einsatz gekommen. Und das ist schon jemand, der aktuell wirklich total abfällt, der gar keine Berücksichtigung mehr findet bei Edin Terzic. Also da ist dann Can gesetzt, da ist Bellingham gesetzt, das ist klar. Und auch Özcan wird dann eher zum Einsatz gebracht. Und das ist eine Sache, der Vertrag läuft ja im Sommer aus, 2023, Gespräche soll es jetzt eigentlich zeitnah geben zwischen ihm und auch Sebastian Kehl, aber das ist schon, finde ich, ein klarer Fingerzeig, ohne da vielleicht zu viel rein zu interpretieren, aber wenn man doch eigentlich zusammenfinden möchte und über den Sommer hinaus verlängern möchte, dann würde man ja eigentlich irgendwie zumindest erwarten, dass der Spieler ein paar Einsatzminuten bekommt, und deswegen glaube ich, dass die Wege sich im Sommer trennen, aber weiß nicht, wieso dein Gefühl da ist, was das angeht, Olli, weil Mo Dahoud ist ja zumindest auch jemand, der schon sechseinhalb Jahre, glaube ich, 2017 kam er aus Gladbach, der jetzt auch schon gewisse Verdienste für den BVB hat, der ja auch seit einigen Jahren jetzt schon dabei ist. Aber man muss auch so ehrlich sein, er hat einige tolle Spiele gehabt, aber so diese Konstanz hat er halt auch nie reinbekommen. Ne?
Nein, und er hat vor allen Dingen auch das Pech, dass sagen wir mal so, von allein von der Position her. Er ist kein richtiger Sechser, er ist eher ein Achter, er ist, und das ist ja eigentlich seine Qualität, er ist ein sogenannter Box-to-Box-Spieler, sprich er ist jemand, der im Mittelfeld jeden Raum, im zentralen Mittelfeld zwischen den Strafräumen gut ausfüllen kann. Er hat in guten Tagen auch beispielsweise einen sehr starken Offensivkopfball, hat er aber alles viel zu selten gezeigt. Und er hat natürlich einfach das Problem, dass es bei Borussia Dortmund einen, ja, in der Regel alles überragenden Achter gibt mit Jude Bellingham. Und das wäre sozusagen sein natürlicher Konkurrent. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass selbst wenn Jude Bellingham dann mal eine schöpferische Pause bekommt, was ja eher selten ist, aber gegen Hertha jetzt der Fall war, dass halt dann im zentralen Mittelfeld die Aufteilung so ist in diesem 4-1-4-1-System, dass Emre Can sich festgespielt hat auf der Sechserposition, dass man davor natürlich noch jemanden braucht, der für die, ich sag's mal nicht abwertend gemeint, offensiven Zauberer noch so ein bisschen absichert, der dann eher auch so eine Achterrolle ausfüllt wie manch anderer. Und das ist halt Salih Özcan. Und dann ist einfach für Modahut kein Platz. Also ich glaube, man muss kein Prophet sein. Wenn kein Wunder passiert, dann sieht es nach Trennung aus. Also ich glaube, so weit kann man sich jetzt schon aus dem Fenster lehnen. Das ist auch das, was mir mein Gefühl eigentlich sagt. Denn momentan spielt er keine Rolle. Und ich glaube auch, sollte jetzt keine allzu große Verletzungsseuche beim BVB Einzug erhalten, dann wird das wahrscheinlich auch dabei bleiben. Oder würdest du es anders prognostizieren?
Ja, nein, also ich sehe das ganz genauso wie du, ohne dass das jetzt irgendwie 100% verbrieft oder bestätigt ist. Aber das Gefühl habe ich auch und das sind eben klare Fingerzeige. Ähnlich auch bei Rafael Guerreiro, also Edin Terzic will jetzt langsam mit der Mannschaft sich einspielen, mit den Spielern, die er auch in den nächsten Jahren noch zur Verfügung hat. Und also ich kann mir da vorstellen, Anfragen soll er ja auch haben aus anderen Ländern, aus, ich glaube, Frankreich war mal irgendwo zu lesen, spanische, italienische Vereine sind sicherlich auch interessiert, also der wird schon was finden, aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob es da in den nächsten Tagen dann vielleicht auch offiziell mal eine Entscheidung gibt oder irgendwas an die Öffentlichkeit sickert, aber das kann ich mir am Ende auch so vorstellen, Olli, aber auch hier wichtig, ohne dass wir das noch irgendwo verbrieft haben oder irgendwie zu 100% wissen oder vermelden können.
Ja.
Ja, aber das ist auf jeden Fall ja immer die Geschichte, wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer in einem Verein bei einem Aufschwung, aber eben der Appell auch von Julian Brandt an alle, die vielleicht nicht so viel spielen, ja, bleibt auf jeden Fall dran, wir dürfen nicht nachlassen, weil sonst geben wir den Konkurrenten, ich sage jetzt mal Bayern und Union, vielleicht genau das, was sie eigentlich haben wollen. Wir reden ein bisschen über Marco Reus, würde ich sagen.
Ja.
Der ja gegen Hertha echt zugegeben hat, also auch nach dem Spiel, dass er, hat er bei den Kollegen von The Zone gesagt, wir brauchen gar nicht drüber reden, dass ich natürlich nicht glücklich war nach dem Chelsea-Spiel, sonst hätte ich auch einen falschen Beruf ausgewählt, aber er hat schon gesagt, wir sind momentan einfach in einem guten Lauf und unser Kader ist so gut bestückt, dass sich jeder straffen muss, auch in den Trainingseinheiten, der Konkurrenzkampf tut gut. Und plötzlich fängt der Marco Reus an, Freistöße zu schießen wie der Marco Reus von vor einigen Jahren, der ballert die Dinger rein, hat ja sowieso, das weiß ich auch von den Leuten beim DFB, weil wir nämlich tatsächlich selbst mal, Olli, ein Freistoßtraining machen konnten, als wir in Frankfurt auf dem Campus waren, da gibt es nämlich so einen neuen Tracker, wo man ganz genau nämlich guckt, wie triffst du den Ball, wo triffst du ihn, welche Flugkurve, wie musst du ihn schießen, damit er dann runterfällt. Das war ganz interessant, mal selbst mitzubekommen. Einen habe ich tatsächlich in den Winkel gehämmert, aber ein paar gingen woanders hin, reden wir nicht drüber. Aber da haben alle in Frankfurt gesagt, die mit Abstand beste Schusstechnik hat tatsächlich Marco Reus in der Nationalmannschaft. Und jetzt hat er es endlich mal wieder zeigen können mit einem wirklich herausragenden Freistoß. Und jetzt fragen sich natürlich alle, was passiert mit Marco Reus? Das ist ja auch einer ähnlich wie, wir haben eben über Dahoud, über Guerreiro gesprochen, auch Mats Hummels. Der Vertrag läuft ja aus und es war viel Tamtam, es war viel los in den letzten Wochen, auch was die Zukunft von Marco Reus anging. Wir erinnern uns ans Trainingslager in Marbella, als dann diese Geschichten aufkamen, wie unzufrieden er ist, dass der Berater dann auch zugelassen hat oder selbst offensiv, glaube ich auch, Dirk Hebel, in der Bild am Sonntag war es, glaube ich, dann auf die Gerüchte von von dem arabischen Verein,
ja,
wo Cristiano Ronaldo spielt, dann mit, also Al-Nassr mit draufgestiegen ist und gesagt hat, es ist doch normal, dass wir uns umhören. Jetzt ist eben die große Frage, Olli, wie geht's weiter? Und dein Gefühl bei Dahoud war ganz gut. Was würdest du sagen, was dein Gefühl bei Marco Reus ist? Weil da soll es ja auch neue Entwicklungen geben. Das kann ich zumindest vorab sagen. Wie wir es mitbekommen haben, es gab ja ein erstes Gespräch zwischen Sebastian Kehl und Marco Reus in Marbella. In diesem Gespräch soll Sebastian Kehl schon gesagt haben, dass man eigentlich mit ihm plant, dass man mit ihm weitermachen will, dass er eine wichtige Stütze ist. Daraufhin gab es ein Gespräch dann auch zwischen Kehl und Dirk Hebel, was wohl ganz gut sei, gute Signale gegeben hat. Und jetzt soll es eben demnächst zeitnah, das hatten wir ja auch schon mal berichtet, dann Gespräche geben, in denen es eben um Zahlen geht, um das gute Geld. Und das ist jetzt nämlich die große Frage, Olli. Wird das der Knackpunkt sein in den Verhandlungen, ne?
Ja.
Du lachst schon.
Nein, ja klar, logisch. Also versichert sich gegenseitiger Wertschätzung, alles wunderbar, und dann geht es um Zahlen und sagen wir mal so, fängt das an, was im modernen Fußball leider um sich gegriffen hat, dass man Gehalt mit Wertschätzung gleichsetzt. Also natürlich besteht da auch ein Zusammenhang, das ist doch vollkommen logisch, aber man muss da sich natürlich auch immer den realistischen Blick bewahren. Und der realistische Blick ist einfach so, Marco Reus ist 33 und Marco Reus wird, wenn er einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschreiben sollte, finanzielle Einbußen machen. Ich meine, alles andere wäre ja tatsächlich auch aberwitzig. Ich glaube, ich habe ihn ja auch erlebt in Marbella, als dann beispielsweise dieses Gerücht aufkam, ja, dass Al-Nassr, dieser Saudi-Club, der sich auch die Dienste von Cristiano Ronaldo gesichert hat, dass der auch ein Auge auf Marco Reus geworfen haben soll. Und wir haben ihn dann ja auch in dem Pressegespräch damit konfrontiert. Ich glaube, du hast sogar die Frage gestellt, Patrick. Und wie Marco Reus dann halt so sagte, ja gut, das ist ja klar, dass man sich da umhört, etc. pp. Also ich kenne ihn jetzt einige Jahre. Das ist eine Rolle, die er da irgendwo, so hat es auf mich gewirkt, spielen muss. Das ist doch logisch. Da kann er auf die Frage ja schlecht antworten. Nee, also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also dann wäre er irgendwie ein schlechter Geschäftsmann und dann wäre sein Berater, der Kebel, der dieses Thema ja auch so ein bisschen lanciert hat, ein schlechter Geschäftsmann. Also ich glaube, dass Marco Reus schon sehr genau weiß, was er an Borussia Dortmund hat. Er ist einen langen Weg mit diesem Verein gegangen. Er hat auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis er Borussia Dortmund verziehen hat, dass die ihn damals in der Jugend quasi aussortiert haben und er dann diesen Umweg über LR Ahlen machen musste, wo er dann gemeinsam mit Kevin Großkreuz im Regionalexpress gesessen hat, immer nach Ahlen gefahren ist und immer wieder davon geträumt hat, zum BVB zurückzukehren. Dann, Geschichte ist ja bekannt, ging es wieder in die Bundesliga, aber zur anderen Borussia zunächst, zu Borussia Mönchengladbach. Und er war schon sehr, sehr froh, als er dann wieder in Dortmund war. Er ist gebürtiger Dortmunder, er ist ein Ur-Dortmunder, Ur-Dortmunder, so viel Zeit muss sein.
Ur-Dortmunder, auch schön.
Ur-Dortmunder ist auch schön, ja genau. Also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich beide Seiten einigen, dass Marco Reus noch ein bisschen was dranhängen will, weil er ist natürlich auch ein Aushängeschild für diesen Verein und dass er, ja, sagen wir mal, gleichzeitig auch möglicherweise einsieht, dass er zukünftig ein Gehalt bekommt, was ein bisschen geringer ist, was ihn aber immer noch in die Lage versetzen wird, zweimal oder dreimal am Tag warm zu essen. Das ist,
ja, davon,
aber das ist mein Gefühl.
Davon gehe ich auch aus, Nein, das ist auch mein Gefühl. Also ich gehe auch davon aus, dass sich beide Parteien da dann in den nächsten Wochen nähern werden, dass es wahrscheinlich auch zu einem Durchbruch kommen und führen wird. Aber wie gesagt, das sind die neuen Entwicklungen. Zwei erste Abtastgespräche gab es, jetzt wird es demnächst mal über Zahlen gehen und dann dauert das vielleicht nochmal ein paar Wochen und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwann wahrscheinlich im Stadion laut vorgetragen wird und dass alle glücklich und stolz sind, dass das ins nächste Jahr geht. Also ja, man darf ja auch nicht ganz vergessen, ja, ne? Marco Reus hat ja auch in den letzten Jahren so viele Sachen schon abgelehnt, ne? Die Bayern, Real Madrid,
so.
Barcelona. Ja. Es gab ja eine Phase, da hätte er sich alles aussuchen können und ist dem BVB treu geblieben. Und ja, ich glaube, das ist auch in Zukunft so weitergehen wird. Übrigens, Olli, ganz, ganz
schauen nett, wir mal, wie der Kaiser sagen würde.
Ja, schauen wir mal, wie der Kaiser sagen würde. Ganz nette Statistik auf jeden Fall, wo wir gerade über Marco Reus reden. Kommt immer der Nächste, der mir in den Sinn kommt, ist Mats Hummels. Der Vertrag läuft ja auch aus.
Ja.
Ich habe auch da so das Gefühl, dass es weitergehen wird. Mats Hummels ist jetzt der zweite, oder wie sagen wir das, der zweite Rekordspieler nach einem gewissen Michael Zorc. Er hat jetzt nämlich 454 Spiele für den BVB bestritten. Und damit eins mehr als Roman Weidenfeller, also an Platz zwei. Und er hat, glaube ich, selbst gesagt nach dem Spiel, keine Sorge, den Zorki werde ich schon einholen. Keine Sorge, den Zorki werde ich schon nicht einholen. So hat er es nämlich gesagt. Ah, ist schon spät hier und mein Kopf und meine Nase sind zu. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine coole Statistik. Und wenn wir zu einem etwas jüngeren Spieler gehen, Jude Bellingham, der ist jetzt nämlich mit 19 Jahren und 235 Tagen der jüngste Spieler in der Bundesliga, der 50 Siege eingefahren hat, meine ich, ne? Von 80 Spielen beim BVB. So war, glaube ich, die Statistik.
Ja, vorher genau.
Jamal Musiala. Also, ein paar schöne Rekorde oder Dinge, die der BVB auch an diesem Wochenende wieder aufgestellt hat, Olli. Jetzt bin ich am Überlegen, wie wir die Überleitung zu deinem Thema bekommen. Das überlasse ich dir mal, weil wir haben nämlich vorher Spieler, in der Besprechung schon gesagt, ach, wir wissen schon, wie wir es machen.
Genau. Verdienstvolle Spieler könnte ein Stichwort sein.
Ja, und, stimmt. Ja,
ich habe gedacht, ich spreche mal über einen der verdienstvollen deutschen Nationalspieler überhaupt. Allerdings jemand, der keine gute Erinnerung an Borussia Dortmund hat. Wir sprechen ja immer wieder und bewerten ja auch immer wieder die Einkäufe, die der BVB getätigt hat. Er war, obwohl ein extrem klangvoller Name, vielleicht sogar einer der größten Flops auf der Einkaufsliste von Borussia Dortmund. Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Also, eine kleine Zeitreise zum Abschluss einer extrem erfolgreichen englischen Woche, jetzt hier in der Dortmund-Woche. Wir beamen uns zurück in das Jahr 1989 und da kam ein Mann, dessen Name wirklich kaum klangvoller sein konnte, zum BVB. Er kam vom Karlsruher SC, bei dem einen oder anderen macht es jetzt vielleicht Klick. Genau, die Rede ist von Thomas Hessler, einer der größten deutschen Mittelfeldspieler, 101 Länderspiele. Er hat Deutschland zur WM 1990 geschossen, das weiß ich noch ganz genau, denn da war ich vor Ort am 15. November 1989, Qualifikationsspiel gegen Wales im Müngersdorfer Stadion zu Köln. Und er macht das 2:1. Thomas, genannt Icke Hessler, er wurde dann 1990 auch mit Weltmeister. Er wurde 1992 Deutschlands Fußballer des Jahres. Er war dann auch Vize-Europameister 1992. 1996 wurde er Europameister. Also er hat Titel gesammelt vom Allerfeinsten. Und Thomas Hessler, sein Weg führte ja dann zunächst vom 1. FC Köln, mit dem er quasi ähnlich, fast schon verschmolzen war, wie später vielleicht mal ein Lukas Podolski, zunächst nach Italien zu Juventus Turin. Und dann kam er ziemlich überraschend wieder zurück nach Deutschland und er ging zum Karlsruher Sportclub, der damals dabei war, eine neue Mannschaft aufzubauen. War es allerdings so, in der Saison 97-98 stieg der KSC ziemlich überraschend in die zweite Liga ab und der BVB glaubte, einen Nachfolger für Andi Möller suchen zu müssen, denn allgemein ging man damals in Dortmund davon aus, dass Möller den Verein verlassen würde. Und es gab zwar intern beim BVB damals einen hochveranlagten potenziellen Nachfolger für Andi Möller, einen jungen Russen namens Wladimir But, also technisch wirklich Es gab kaum einen besseren Techniker, Mittelfeldspieler in Diensten von Borussia Dortmund als damals Wladimir But. Allerdings, der war noch nicht so ganz reif. Und das merkte man an verschiedenen Dingen, hat es im Training mal ein bisschen schleifen lassen. Ich selber kann mich erinnern, ich habe damals mit dem Berater von Wladimir But gesprochen und mit dem dann vereinbart, okay, wir machen mal eine Home-Story mit ihm, weiß ich noch damals. Er hieß Sport 1, hieß damals noch DSF, Deutsche Sportfernsehen. Ja, und ich war ganz stolz, okay, wir kriegen den Termin bei Wladimir But, treffe mich mit dem Berater in Dortmund am Bahnhof und dann sagen wir, gut, jetzt fahren wir zu Wladimir But. Und der Berater sagte nur, ja, pass auf, ich melde uns nur noch mal kurz an, rief Wladimir But an und dann stellten wir fest, war trainingsfreier Tag, Wladimir But hatte den Termin vergessen, lag noch im Bett, war nur so halb wach und sagte uns dann nur, wir sollen Brötchen mitbringen. Also Wladimir But hatte damals noch so richtig die Ernsthaftigkeit des Fußballgeschäftes erkannt. Deshalb hat man gedacht, okay, pass auf, wir brauchen jetzt, wenn Möller geht, brauchen wir einen ganz großen, erfahrenen Mann. Und so wurde Thomas Hässler dann geholt im Sommer 1998. Und ich werde nie vergessen, als er kam, damals fand gerade das Trainingslager des BVB übrigens im Westerwald statt. Und Thomas Hässler wurde dann da auch vorgestellt. Das führte zu einer Situation, die ich oftmals so im Kollegenkreis beim Bier auch wieder zitiere. Also es fand zunächst ein Mannschaftstraining statt. Man darf nicht vergessen, es war natürlich Hochsommer, Juli, so einer der heißesten Tage des Jahres. Und das Mannschaftstraining wurde absolviert. Und danach wurde Thomas Hässler uns Journalisten zugeführt. Und Josef Schneck, der damalige Pressesprecher, sagte so, bitteschön, das ist hier Thomas Hässler, eure Fragen an Thomas Hässler. Und wir hatten einen Kollegen, mittlerweile leider verstorben, Klaus Becker von den Ruhrnachrichten. Der war sehr forsch. Und also der hat auch... wenn man sich manchmal darüber beschwert, dass Journalisten, sagen wir mal, zu freundliche Fragen stellen. Also diesen Vorwurf konnte man Klaus Becker nie machen. Der hat Thomas Hässler gefragt, erste Frage, ich werde es nie vergessen. Herr Hässler, Sie schwitzen so, sind Sie nicht fit? Und Thomas Hässler fiel schon alles aus dem Gesicht, diese ja durchaus etwas unverschämte Frage. Wie gesagt, der hat gerade intensiv trainiert und ich habe später mal gesagt, du pass auf, dass Thomas Hässler jetzt beim BVB so gar nicht zurechtkommt. Klaus, das liegt auch ein bisschen in deiner Verantwortung, weil deine Eröffnungsfrage, die hat ihn so geschockt. Jedenfalls, der Rest dürfte den meisten bekannt sein. Die Verbindung Borussia Dortmund-Thomas Hässler stand unter keinem guten Stern. Zuallererst mal, weil es nicht geklappt hat, Andi Möller zu verkaufen, sondern der blieb. Und damit blieb Thomas Hässler meist nur ein Platz auf der Bank. Dann gab es auch so ein paar Probleme zwischen Thomas Hässler und Michael Skibbe, der damals neu als BVB-Trainer war, der relativ unerfahren war. Und der hat sich einmal zu der ebenso unerlebten Äußerung hinreißen lassen, als er gesagt hat, naja, Thomas Hässler, den könne man langsam aufbauen, der sei ja ein Talent, also über so einen verdienstvollen Fußballer. Lange Rede, kurzer Sinn, Thomas Hässler absolvierte ganze 18 Spiele für Borussia Dortmund, er kam auf ganze 2 Tore und er zog dann weiter zum TSV 1860 München, nachdem es auch mannigfaches Theater gegeben hatte zwischen dem damals gerade begonnenen Sportdirektor Michael Zorc, der ganz, ganz neu war, auch noch ein bisschen unerfahren war, und der Managerin von Thomas Hässler, die sehr hart für ihren Schützling verhandelte und sich auch häufig darüber beklagte, dass ihr Mann beim BVB nicht richtig gewertschätzt wird. Angela Hässler war das damals. Also wir Journalisten haben ganz gut von diesen meistens über die Medien ausgetragenen Auseinandersetzungen zwischen Angela Hässler und Michael Zorc und dem BVB gelebt. Aber die ganze Geschichte war natürlich eher eine sehr, sehr unglückliche Situation. Ich möchte ganz zum Ende noch sagen, zu Thomas Hässler, wenn man ihn mal kennengelernt hat, wirklich einer der feinsten Menschen im Fußballgeschäft der letzten Jahre gewesen, ein ganz, ganz toller Typ. Jemand, der sehr geerdet ist nach wie vor und ein ganz, ganz feiner Zocker. Nur manchmal ist es ein bisschen verworren, denn eigentlich dachte man, wow, so ein geiler Kicker und Borussia Dortmund mit diesen fantastischen Fans, mit der Südtribüne, mit der gelben Wand im Rücken, das muss doch großartig werden. Aber manchmal sieht man, klappt es dann halt nicht im Profifußball. Thomas Hessler und Borussia Dortmund jedenfalls, das hat nicht funktioniert. Aber mittlerweile sind beide Seiten, sowohl der Verein als auch Thomas Hessler, sehr, sehr freundschaftlich miteinander verbunden.
Ja, vielen Dank, Olli, für deinen Ausflug, wie immer, für deinen Flashback der Woche. Ich finde ja, ich bin ja ein bisschen jünger, aber Ike Hessler ist für mich irgendwie immer mit dem Trikot von 1860 tatsächlich auch in Verbindung und einer, ja, der mit die geilsten Standards und Freistöße geschossen hat. Also das,
definitiv, weil wir eben über Freistöße geschossen haben, da muss man sagen, ja, also ich glaube, es gab keinen besseren deutschen Freistoßschützen als Thomas Hessler.
Ja, siehst du? Und das muss was heißen, weil wir hatten auch tatsächlich einige, ja, in der langen Zeit. Ja, zum Glück ist das mit den Fehleinkäufen beim BVB in dieser Saison nicht so.
Ja.
Bei Donny Mahlen setze ich nochmal ein Fragezeichen. Da müssen wir nochmal warten, wie die Entwicklung ist. Aber sonst, ob es Schlotterbeck, ob es Süle ist, ob es Haller wird auch noch kommen, bin ich 100% sicher, ob es ein Özcan ist. Da ist, glaube ich, Schlotterbeck, ist einiges dabei. Adeyemi, wo man sagen muss, da hat Sebastian Kehl, glaube ich, doch auch einen großen Anteil dran, zusammen mit Edin Terzic, dass man aktuell am 21. Spieltag tatsächlich von der Meisterschaft träumen kann. Ich habe übrigens eine weitere Statistik, Olli, die habe ich gerade eben gesehen. Seit es die Drei-Punkte-Regelung gibt, waren zu diesem Zeitpunkt noch nie drei Teams gleichzeitig punktgleich. Also auch ganz interessant mit Bayern, mit Union und mit dem BVB. Bin sehr gespannt, wo das in Zukunft hinführen wird.
Oh ja.
Sind jetzt einige spannende Spiele in Hoffenheim. Dann kommt der Kracher Freitagabend gegen Leipzig. Dann ja das Champions-League-Spiel, Rückspiel in London. Da bin ich schon mal gespannt, Olli, ob es uns zwei vielleicht wieder dann nach dem Spiel irgendwo in oder am Vorabend in London vielleicht in irgendeine Karaoke-Bar zieht.
Ja, mal genau. Gucken. Also wird teurer als mal in gucken. Manchester in London. Stell dich drauf ein.
Oh ja, das stimmt, das stimmt. Aber auf jeden Fall spannende Wochen bis zur Länderspielpause. Schalke gibt es dann im Derby und Heimspiel gegen Köln. Und dann ist ja eine Länderspielpause, bevor es dann am 1.4. gegen die Bayern geht nach München. Also hoffen wir doch alle, dass wir bis dahin einen total spannenden Kampf haben. Aktuell sehe ich irgendwie nicht, dass es Einbrüche beim BVB gibt. Ich traue dem BVB, um auf die Eingangsfrage zuzugehen, tatsächlich den Titel zu. Dazu gibt es auch einen Kommentar auf sport1.de, den ihr gerne nachlesen könnt, wenn ihr das wollt. Und ja, wenn ihr sonst immer Fragen habt, etwas wissen wollt, ihr wisst ja, wo ihr mich vor allen Dingen erreicht, auf Instagram und auf Twitter. Facebook gibt es den auch einen oder anderen, der mir schreibt. Ich glaube, Olli findet man auch auf Facebook zumindest.
Auf Facebook also,
findet
man auch.
Wenn ihr da mal die, ja, Maschine anwerfen wollt, ne, dann könnt ihr den Olli da wahrscheinlich auch finden. Ansonsten geht wieder eine spannende Woche zu Ende. Pokal los, dürfen wir nicht vergessen, gegen Leipzig. Das finde, oh ja, ich ganz interessant. Da geht es nach Leipzig, Olli. Ist dann doch ein Brocken, den der BVB gezogen bekommen hat, ne?
Ja, in der Tat. Aber auch darüber habe ich heute mit Julian Brandt gesprochen. Er hat gesagt, ja klar, logischerweise, ich hätte mir ein Heimspiel gewünscht, weil gerade in diesen K.O.-Spielen natürlich das eigene Publikum, gerade beim BVB im Rücken, besonders gewichtiges Pfund ist. Aber er freut sich auch auf dieses Spiel. Aber ich denke, das spricht auch für die Mannschaft momentan und es spricht für den Lauf, den sie derzeit hat. Also die freuen sich auf alles, was kommt und hoffen wir mal, dass diese Vorfreude auf die kommenden Aufgaben noch lange, lange anhalten wird.
Oh ja, das hoffen wir auf jeden Fall auch. Ich hoffe, dass ich jetzt zeitnah ins Bett komme. Wir haben 23:45 bei uns, dass ich mich die nächsten Tage ein bisschen auskuriere. Ihr werdet die nächsten Tage wahrscheinlich nichts von mir lesen. Ich will mal wieder fit werden, wenn ihr da einige Tipps habt, was man da von Vitaminspritzen, Vitaminkuren bis keine Ahnung wohin, dann lasst mich gerne wissen. Und ich hoffe, dass der Podcast auch so mit meiner Stimme irgendwie gut zu hören war. Olli, ich bedanke mich, hat wieder großen Spaß,
ja,
gemacht.
Auch genau.
Der Ausflug mit dir. Ebenfalls. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen.
Es, genau,
ist und bleibt spannend beim BVB und euch alles Gute und bleibt gesund.
Alles Gute und dir auch, Patrick. Erhol dich gut und komm bloß nicht auf die
Vielen
Idee,
Dank,
da jetzt irgendwie dich in den rheinischen Karneval zu stürzen, weil das kann ich dir sagen, das ist nicht gut fürs Immunsystem.
Nee, wie gesagt, ich glaube, dass ich mich da auf der FC-Karnevalssitzung am Dienstag, glaube ich, wahrscheinlich irgendwo dann doch zu viel gemacht habe, aber es war einfach sehr, sehr lustig. War lustig, mit Marc Uth, Jonas Hector und Coda irgendwie auf den Tischen zu tanzen, die da zu sehen. Die waren natürlich glücklich, wobei die jetzt auch wieder gestutzt wurden am Wochenende, ja. Haben ja deutlich verloren, so schnell kann es gehen. Nein, ich werde den Montag und auch den Dienstag und Mittwoch, ich werde da keinen Karneval machen. Ich werde das ganz in Ruhe von zu Hause verfolgen. Und
genau.
Ja,
ich als Westfale sowieso nicht. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt sauber.
Danke.
Bis dann.
Ciao, ciao.